gibt es faktisch eigentlich nur eine Sorte von Mobilitätsanbietern, die strukturell Geld verdient, und das sind Autovermieter. Weil die ganz wesentlichen Elemente, davon sind wir überzeugt, für eine noch nicht autonome, aber auch für eine autonome Zukunft haben und aus einer großen Flotte sehr gut Mobilitätsbedürfnisse managen können. Deshalb haben wir gesagt, ein Autovermieter ist eigentlich eine ideale Ergänzung, wenn ich es zu einer Leasinggesellschaft dazu tue, weil ich eben die strategischen Locations auch nicht wirklich selber gründen kann. Ich muss sie kaufen. Das ist eine Gesellschaft, die sich zwischen 5 und 6 großen Anbietern aufteilt. So heißt, wir glauben, mal verkürzt gesagt, ein Rental-Car-Anbieter ist heute der strukturell beste Grundlage für einen Mobilitätsanbieter nach vorne aus.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Ja, herzlich willkommen zu den Mobility Pioneers der Universität St. Gallen vom Institut für Mobilität. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge zum Thema Plattform, Kundenplattform, Mobilitätsplattform und freue mich, euch heute einen ganz besonderen Gast vorzustellen, einen alten Kollegen und Fahrensmann aus meinen VW-Zeiten, ganz besonderer Kollege. Herzlich willkommen, Christian Dahlheim.
Jürgen, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich, dass es geklappt hat. Christian, ich stelle dich ganz kurz den Zuhörern vor. Christian Dahlheim ist seit 2022 CEO bei Volkswagen Financial Services, also man kann kurz sagen, der Bank der Volkswagen AG und damit auch dem Teil der Volkswagen AG, die tatsächlich Endkundenerfahrung haben, weil der Rest ist ja eigentlich eher Produzent und Wholesaler, aber die Bank ist im Endkundengeschäft drin. Davor war Christian Head of Group Sales, also hat die Ausrichtung des Vertriebs gesteuert für einige Jahre. Da haben wir viel miteinander gearbeitet. Und er hat auch davor tolle Positionen gehabt bei Volkswagen in Amerika. Er war bei der Boston Consulting Group, bei Procter & Gamble. Christian ist studierter Physiker von der TU München, hat ein MBA an der University of California gemacht und promoviert hat er in Business Administration and Management, also an der EBS. Also muss man schon sagen, ziemlich faszinierender Lebenslauf. Ich darf dazu fügen, von allen meinen Kollegen, die ich in 30 Jahren im Beruf hatte, war Christian einer der absoluten Top-Lieblingskollegen, nämlich extrem sharp, extrem analytisch, aber daneben noch sehr sympathisch. Also lange Runde, schön, dass wir heute dabei sind. Fangen wir mal vom erweiterten Themenbereich an. Stell doch bitte mal ganz kurz in deinen Worten die Volkswagen Financial Services vor. Was ist so euer Leistungsspektrum? Welche Bedeutung habt ihr im Konzern? Und vielleicht auch mal ein paar Kernzahlen zum Thema, wie viele Kunden habt ihr im Portfolio? Und das wäre, glaube ich, für den Einstieg eine interessante Frage.
Ja, Jürgen, sehr gerne. Also die Volkswagen Financial Services ist ja im Kern sozusagen, hat eigentlich zwei Kernaufgaben im Konzern. Sie ist der Absatzförderer, das heißt, wir sorgen dafür, dass die Fahrzeuge des Konzerns zum Kunden kommen. Und natürlich liefern wir dafür einen Ergebnisanspruch ab. Das heißt, wir tragen auch zum Ergebnis des Konzerns bei. Das bedeutet, ich sage mal, eigentlich kommt historisch aus drei Kerngeschäftsfeldern. Wir sind mal entstanden als Bank, Versicherung und Leasinggesellschaft, die sukzessive zusammengewachsen sind. Früher waren das drei getrennte Gesellschaften. Also mal die Kernelemente jeder Finanzdienstleistung. Dazu kommt mittlerweile natürlich ein relativ umfangreiches Angebot im Thema Wartung und Verschleiß. Alles, was ums Auto gehört und natürlich sukzessive Mobilität. Aber da greife ich jetzt mal nicht vor. Das der Kern des Geschäfts heute ist zu 95% immer noch Bank, Leasing und Versicherung. Und vielleicht besonders ein großer Teil des Geschäfts ist natürlich B2B. Das heißt, wir haben einen sehr großen Teil gerade unseres Leasinggeschäfts, ist ein Firmenkundengeschäft, wo wir für große Unternehmen ihre Fuhrparks managen und bereitstellen. Kennzahlen, wir haben ungefähr 22 Millionen Kundenverträge, die sozusagen, das sind ungefähr jetzt rund und roh ein bisschen weniger Kunden, die im Versicherungsleasing oder Bankvertrag haben und das Ganze weltweit verteilt über ungefähr 40 Märkte. Vielleicht eine Kennzahl noch, wir sind von einer Bilanzsumme bei ungefähr 250 Milliarden Euro, damit so knapp die Hälfte der Bilanz des Volkswagen-Konzerns.
Ihr seid, würde man sagen, im globalen Scope her größte Bank eines Automobilherstellers, glaube ich, ne, inzwischen.
Das ist korrekt. Wir sind der größte Finanzdienstleister und wir sind auch in Europa die größte Leasinggesellschaft. Über alle Leasinggesellschaften, also nicht nur Automobil.
Vielleicht noch eine Kennzahl, die mir aufgefallen ist. Ihr habt ja im letzten Jahr einen ziemlich sagenhaften Profit ins Ergebnis des Konzerns eingestuft. Mehr als 5 Milliarden waren das Euro Profit. Und damit habt ihr mehr verdient als die Marke Volkswagen weltweit. Schon erstaunlich. Wie kann das funktionieren? Kannst du mir ein paar Worte dazu sagen?
Naja, zum einen muss ich immer zur Ehrenrettung meiner Automobilkollegen sagen, dass wir natürlich das Geld gemeinsam mit denen verdienen. Ja, aber es ist, glaube ich, einfach so, dass ein großer Teil der Wertschöpfung, dazu gehört ja auch das Teilegeschäft, im Finanzdienstleistungsgeschäft anfällt, also nach dem Verkauf des Fahrzeugs. So, das heißt, historisch haben wir zwischen 20% und 30% des Ergebnisses des Konzerns, je nachdem, wie gut es den Automobilmarken geht. Jetzt muss man ein bisschen dazu sagen, dass 2022 natürlich ein besonderes Jahr war, weil wir aufgrund der geringen Verfügbarkeit an Neuwagen sehr, sehr hohe Gebrauchtwagenpreise sehen im Markt. Und da wir natürlich einen großen Teil der Leasingfahrzeuge zurückbekommen und dann wieder vermarkten, hatten wir einen außerordentlichen Profit in einer Größenordnung von so ungefähr 1,5 Milliarden, der auf die erhöhten Gebrauchtwagenpreise zurückzuführen ist.
Ja, schon erstaunlich. Sieht man auch, wie komplex das Geschäft ist. Fangen wir mal ein bisschen an, ein paar Angebote reinzugehen. Du hattest bereits angesprochen, also kommt eigentlich eher aus dem Finanzierungsbereich, ist das Thema B2B und B2C-Leasing extrem stark geworden, auch Full-Service-Leasing mit allen Angeboten drumherum und ums Laden. Es gibt seit 3-4 Jahren dieses ganze Thema Abo-Service, also Auto-Abos. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie weit ihr mit Abos schon Erfahrung habt? Vielleicht ein bisschen was ergänzen zu dem Thema, welche Kunden nutzen das? Und vielleicht auch mal für die Zuhörer erklären, was ist eigentlich der Unterschied aus einer Banksicht zwischen einem Abo und einem Full-Service-Leasing?
Jürgen, gerne. Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Punkt an. Ich sage mal, aus Kundensicht ist eigentlich ein Abo und ein Full-Service-Leasing relativ vergleichbar. Das ist auch je nach Markt unterschiedlich. Also konkretes Beispiel in England ist alles, was länger als 6 Monate ist, darf man dann nicht mehr Abo, was ja im Kern eine Vermietung ist, regulatorisch, sondern man muss es als Leasing betrachten. Für den Kunden ist es aber letztendlich eine monatliche Rate für die Nutzung eines Fahrzeugs, inklusive Versicherungen, Wartung und Verschleiß etc. Ne? Beim Abo ist immer alles all in. Das ist sozusagen eine Rate, die alles beinhaltet, außer das Tanken oder Laden. Beim Leasing kann der Kunde selektiv abwählen. Das ist eigentlich der einzige wesentliche Unterschied. Sonst ist es ein Unterschied in der Regulatorik für uns. Also beim Leasing muss ich eine intensive Kreditprüfung machen. Beim Abo muss ich die nicht ganz so intensiv machen. Das heißt, aus Kundensicht eigentlich ein fließender Übergang. Das ist mal Punkt 1. Für uns, wie gesagt, durchaus sehr unterschiedliche Produkte. Und das ist vielleicht genau die Kunst für den Kunden, eigentlich diese Komplexität rauszunehmen und sagen, lieber Kunde, du willst eigentlich ein Auto haben für 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 15 Monate. Dem Kunden ist es relativ egal, ob das Ding sich Leasing oder Abo nennt. Er möchte sozusagen ein Produkt haben, wo er das Fahrzeug nutzt und dafür eine monatliche Rate bezahlt und sich sonst nicht mehr viel kümmern muss. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Natürlich ist das Abo-Geschäft noch extrem klein. Wir haben es in Deutschland live und zwar auch in 2 Ausprägungen. Einmal als VWFS, wo man sich sozusagen nicht die Marke genau aussuchen darf und natürlich markenspezifisch. Also es gibt ein Volkswagen-Abo, ein Audi-Abo, was dann, wohinter dann unsere Maschine liegt. Ja, genau wie bei einem Leasingvertrag ist auch die Audi-Leasing oder Volkswagen-Leasing, ist aber immer die gleiche Maschine dahinter. Das ist erstmal ein sehr, sehr kleines Geschäft von ein paar tausend Verträgen. Jetzt muss man das in Relation nennen. Ich schaue mal eine Kennzahl an, wenn man vergleicht Privatleasing zu Privatleasing. Also ich nehme einen ID4, den bieten wir im Abo an und einen Privatkundenleasing. Dann ist heute schon 40% des Volumens ist Abo. Ja, das heißt, wenn man es mal runterbricht auf Like für Like, ist Abo durchaus trotz der geringen Fahrzeugverfügbarkeit ein sehr relevantes Produkt. Wir glauben auch, dass perspektivisch das am stärksten wachsende Produkt sein wird.
Und von den Kunden her ist irgendwie schon festzustellen, welche Art von Kunden eher ein Abo wünschen oder auf ein Leasing gehen. Also sind das die klassischen, ich sag mal, Kunden, die sich einfach nicht festlegen wollen? Oder wie würdet ihr die beschreiben, die Kunden, die ja nicht eher in diese Abo-Schiene reinlaufen?
Also ich beantworte deine Frage mit den statistischen Daten, die wir haben, sage aber gleich dazu, man muss es so ein bisschen in Relation setzen, weil wir haben natürlich geringe Fahrzeugverfügbarkeit, nur selektive Fahrzeugangebote. Ne? Klar, bei elektrischen Fahrzeugen, die wir gerade anbieten im Abo, habe ich tendenziell immer jüngere Kunden und etwas, ich sag mal, technologieaffinere Kunden. Das sehe ich natürlich genauso im Abo. Ich weiß heute noch nicht, liegt das jetzt am Abo oder liegt das am Fahrzeugangebot? Das überlagert sich ein bisschen. Aber ich glaube, was wir schon sagen können, natürlich tendenziell jüngere Kunden, die es gewohnt sind, Dinge zu nutzen und nicht zu besitzen, haben eine Affinität fürs Abo und gerade das, ich sag mal, hassle-free, also sprich, ich muss nicht eine Versicherung separat mehr organisieren oder mir darüber Gedanken machen, wie meine Garantie aussieht, schätzen die Kunden und sie schätzen die Flexibilität. Gleichzeitig ist ein Abo natürlich like für like, wenn es ein kurzlaufendes ist, teurer als ein Leasingvertrag. Das ist ja klar, weil das ein Neufahrzeug entwertet sich halt irgendwann. Das heißt, wir sehen auch viele Kunden, die gerade junge Gebrauchten typischerweise kaufen würden oder leasen würden. Für diese Abo besonders interessant.
Macht ihr auch Abonnements mit jungen Gebrauchten?
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das, also natürlich wird es das beim Neufahrzeug geben, aber ich glaube gerade in der Flexibilität, also ein 3-Jahre-Auto kommt zurück, ein 1-Jahres-Auto, die berühmten werksangehörigen Leasingfahrzeuge, die ja alle Hersteller produzieren. Gerade da ist es interessant, weil ich da in der interessanten Abschreibungskurve bin zwischen sozusagen Fahrzeugnutzung für 6 Monate, die kann ich gut bezahlbar machen. Also ich glaube, das ist ein sehr interessantes Feld dafür.
Gut, verlassen wir mal das bisschen das Thema Auto. Wir kommen gleich wieder darauf zurück. Ihr seid ja auch im Bike-Leasing drin. Ihr habt ja auch Dinge angefangen, ja, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit so breit bekannt sind. Aber ihr beschäftigt euch auch mit, ich sag mal, das ist im Wesentlichen, glaube ich, B2B oder B2C-Leasing für Fahrräder, also Diensträder zum Beispiel. Wie lange macht ihr das eigentlich schon und was sind da eure Erfahrungen?
Also in der Tat, das Thema Dienstfahrräder, das ist ja ein B2B2C-Geschäft. Ne? Das heißt, der Kunde ist das Unternehmen, was seinen Mitarbeitern dann dieses Modell anbietet. Machen wir tatsächlich schon seit 2017, wachsen gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark. Wir haben gerade, kann ich glaube ich sagen, die Audi AG freigeschaltet. Ne? Gab es innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen 5.000 Bestellungen. Das ist ja für Mitarbeiter ein sehr attraktives Angebot und es ist auch umgekehrt für die Unternehmen eine attraktive Möglichkeit, ihren Mitarbeitern eine Mobilität anzubieten, die eben über klassischen Dienstwagen hinausgeht. Das heißt, wir glauben, dass das ein Thema ist, was man sowohl europaweit als auch perspektivisch, sehen wir auch in den USA, Potenzialen ausrollen kann. Und was wir finden, ist eine super Ergänzung für ein Mobilitätsangebot, was auch, ich sag mal, gut passt zu unserem sonstigen Geschäft. Weil die Kernelemente Leasing, Finanzierung können wir. Das ist da ein bisschen anders, aber nicht so anders. Und das Thema Fahrrad, gerade wenn ich über ein Elektrofahrrad rede, ist ja auch von Anschaffungskosten so, dass eine Finanzierung Leasing sich durchaus anbietet.
Ja, sind ja auch teuer geworden. Darf ich fragen, ja, macht die Audi parallel zum Dienstwagenangebot? Also, oder ist es gekoppelt? Man muss Dienstwagen haben, um ein Fahrrad zu haben, oder machen die es tatsächlich auch als Alternative?
Nein, es ist ein zusätzliches Angebot, was der Kunde ja entscheiden kann, ob er dann praktisch über eine Bruttoumwandlung, also der Mitarbeiter in dem Fall, ob er es nehmen kann. Der Kunde oder der Mitarbeiter geht auch ganz normal in den Fahrradladen, sucht sich ein Fahrrad aus und alle Systeme laufen im Hintergrund. Er muss nur sagen, ich habe ein Angebot, jetzt in dem Fall zum Beispiel vom Audi Bike Leasing, und der Fahrradhändler wickelt das im Hintergrund über unsere Systeme ab. Das heißt, aus Kundensicht, Mitarbeitersicht, sucht man sich ein Fahrrad im Fahrradladen aus, so wie früher auch. Man bezahlt es nur nicht, zumindest nicht im ersten Schritt.
Kommen wir zu dem eigentlichen Anlass des heutigen Gesprächs, Mobilitätsplattformen. Die Volkswagen-Gruppe hat sich entschlossen, alle seine Mobilitätsaktivitäten in der Bank zu bündeln. Das klingt erstmal ungewöhnlich. Ja, ich glaube, für alle, die sich nicht ganz mit den Strukturen auskennen, ist die Frage, warum ist das so? Und vielleicht kannst du uns mal Licht reinbringen. Es war ja nicht immer so. Viele Marken haben ihre eigenen Aktivitäten gestaltet. Warum hat der Konzern tatsächlich diesen Schritt gemacht und bündelt eigentlich Mobilitätsplattformen und Angebote bei euch in der FS AG?
Also ich glaube, mehrere Gründe. Erstmal ist es ja an sich richtig und auch gerade Volkswagen mit seinen mehreren Marken war immer erfolgreich, wenn eine, ich sage jetzt mal, große Marke auch eine Verantwortung in so eine Plattform baut. Ne, auf der technischen Seite machen wir das schon immer. Die Marke Volkswagen baut die früher den modularen Querbaukasten und Audi den Längsbaukasten und der wird dann von unterschiedlichen Marken genutzt. Ich glaube, in der Analogie, sagt der Konzern, macht es eigentlich Sinn, dass einer die Verantwortung für Mobilität, was am Ende auch eine technische Plattform ist, die ich dann in unterschiedlichen Marken ausspiele. Natürlich wird es unser Angebot auch in Audi-Farben geben oder in Volkswagen-Farben. Warum dann die FS? Weil die FS eben viel mehr ist als eine Bank. Die FS ist eben, übersetzt ja am Ende des Tages der Wunsch nach einem Fahrzeug in eine monatliche Rate. Also eigentlich ist das ja auch schon Mobilität. Leasing ist auch eine Form der Mobilität, weil ich übersetze Besitz in Nutzung. Und der letzte Punkt, den hast du ganz am Anfang angesprochen. Wir sind ja heute die einzigen, traditionell über Jahrzehnte Endkundenkontakt hatten. Das ist die Frage, wie verkaufe ich ein Versicherungsprodukt hinterher digital? Machen wir seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und da den Automobilkollegen irgendwas abzusprechen, die ganz viele andere Sachen richtig machen, sind wir da sicherlich vorne, was die Fähigkeit ist, mit dem Kunden direkt zu sprechen und auch Endkunde zu denken. Und deshalb sind wir der Überzeugung und sind auch froh, dass der Konzern zu der Erkenntnis kommt, ist, dass wir eigentlich kein schlechter Ort ist, um das aufzubauen, diese Plattform zu bauen.
Wie stellt ihr euch für diese Aufgabe auf? Ist das, ich sag mal, eine smooth transition oder müsst ihr tatsächlich jetzt mit dieser Aufgabe auch strukturell neu umgehen, eigene Teams aufbauen, die praktisch dieses Gesamtkonstrukt Mobilität bei euch in der Bank verorten?
Ich glaube, es gibt Aspekte, mit denen tun wir uns relativ leicht. Ich sag mal, die Übersetzung von ein Kunde möchte Mobilität haben, heißt ja letztendlich, gib mir, keine Ahnung, eine Kombination an Fahrzeugen, Fahrrädern, Buchungen und Ähnliches, und setzt mir eine monatliche Rate, das können wir relativ gut. Und das können wir auch relativ gut ins At-Scale global. Wo müssen wir uns neu aufstellen? Das ist das ganze Thema Endkunden-Apps, also Buchbarkeit von verschiedenen Mobilitätsformen über das Mobiltelefon. Das ist auch für uns was Neues, da haben wir Teams aufgebaut, teilweise auch Teams übernommen, aus dem Thema WeShare zum Beispiel, wo wir 30 Leute haben, die da federführend natürlich eine App entwickelt haben, die haben wir übernommen, bei uns integriert und die arbeiten daran. Und der zweite Punkt, an dem wir arbeiten, das mag jetzt komisch klingen bei Mobilität, ist das ganze Thema Daten übers Fahrzeug und Gebrauchtwagenvermarktung. Das fällt den wenigsten bei Mobilität eigentlich ein, aber wenn ich flexible Mobilität anbiete, muss ich natürlich dem Kunden Jürgen Stackmann, der mir nach 3 Monaten sein Auto wieder auf den Hof stellt, muss ich was mit dem Auto machen. Das heißt, ich muss dann in der Lage sein, es entweder zu vermarkten, oder in ein neues Abo zu schieben etc. Und dazu muss ich A, wissen, in welchem Zustand ist das Auto, welchen Restwert hat es, und ich muss Hunderttausende von Autos vermarkten können. Wir vermarkten heute schon knapp 300.000. Wir glauben, perspektivisch werden wir in 2-3 Jahren über 1 Million Fahrzeuge vermarkten. Das heißt, dieser Aspekt des Handling von Fahrzeugen, die ich zu jedem Zeitpunkt zurückkriegen möchte oder muss oder darf, je nachdem, ist ein ganz essentieller Teil der Mobilität. Ich glaube, nur wer das kann, wird auch erfolgreich sein.
Christian, du hast gerade auch WeShare ernannt, also im Kontext, dass ihr die Mannschaft von WeShare in Teilen übernommen habt für eure eigene Mobilitätsaufgabe. Ich glaube, in der Community wird oftmals eine Frage gestellt, wie passt das eigentlich zusammen? Also VW sagt, sie wollen im Bereich Mobilität ein großer Player werden, also eine eigene Mobilitätsplattform aufkommen. Wir kommen gleich noch dazu, was ihr als Bausteine dabei habt. Gleichzeitig verkauft ihr WeShare. Wie passen diese Themen eigentlich zusammen? Was waren die Beweggründe für den Verkauf? Und vielleicht auch die Frage aus deiner Perspektive, was sind die Kernerfolgsfaktoren, um zukünftig Carsharing erfolgreich aufzustellen? Auch betriebswirtschaftlich.
Also erstmal, ich glaube, es passt wunderbar zusammen, aber ich will vielleicht erklären, warum ich das sage. Und du warst ja damals auch ein Gründungsvater von WeShare. Ich glaube, WeShare wurde damals ja auch ins Leben gerufen, um A, das Thema Endkundenkontakt für eine Marke wie Volkswagen herzustellen. Da muss man ganz klar sagen, das ist Erfolg. Die Entwickler, die Apps, die wir übernommen haben, sind absolut Benchmark und sind absolut best in class. Das heißt, dieser Teil ist erfolgreich entwickelt worden. Zweitens, es wurde gegründet um elektrisches Carsharing. Darf man nicht vergessen, WeShare war der Einzige und der Erste, der konsequent elektrisches Carsharing angeboten hat. Und da muss man klar sagen, wir haben begriffen, wie elektrisches Carsharing geht, mit allen Herausforderungen und allen Vorteilen. Was man konstatieren muss, und ich glaube, dem müssen wir uns auch stellen, dass die Kunden nicht bereit sind, für elektrisches Carsharing eine Prämie zu bezahlen. Elektrisches Carsharing ist aber aufwendiger, ne? Hat mit den Fahrzeugen zu tun und hat mit dem heute noch aufwendigeren Laden zu tun. Ne? Es laden deutlich weniger Kunden ein Carsharing-Fahrzeug aus sich selbst, als sie es betanken, ne? Weil Tanken heute noch als einfacher empfunden wird. So, das heißt, ich habe etwas höhere Kosten ohne Prämie. Das heißt, ich sehe das immer so, WeShare hat eigentlich genau das getan, was Volkswagen und der Konzern davon wollte. Wir haben ganz viel gelernt, wir haben Apps entwickelt. Wir haben Endkundenkontakt aufgebaut und wir haben begriffen, wie elektrisches Carsharing geht und wo vielleicht die Herausforderungen sind. Und wir haben WeShare zwar verkauft, aber wir haben es ja nicht zugemacht, sondern wir haben es an einen Kooperationspartner verkauft, nämlich die Firma Miles, der wir durchaus in guten Gesprächen sind, in verschiedenen anderen Städten dieses Angebot dann auch in unsere Apps zu integrieren. Also wenn du willst, sind wir von einem Do-it-yourself zu einer Partnerschaft gegangen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, was hat sich noch geändert? Wir haben ja Europcar gekauft als Volkswagen-Konzern, warst du ja auch noch mit beteiligt. Auch Europcar hat ja Carsharing-Aktivitäten und wir haben auch weiterhin mit Green Wheels zum Beispiel als FS Carsharing-Aktivitäten. Das heißt nicht so, als ob wir aus dem Carsharing ausgestiegen sind. Wir haben uns nur entschieden, WeShare an einen Partner zu veräußern in Deutschland, um jetzt und sind weiterhin wild entschlossen, das Thema Carsharing in den nächsten 2-3 Jahren weiter nach vorne zu bringen. Und jetzt komme ich vielleicht auf deinen zweiten Punkt. Warum ist Carsharing heute so schwierig? Einer der Kernpunkte ist natürlich die Vernetzung der Fahrzeuge. Heute sind Fahrzeuge leider noch nicht voll digital. Das heißt, ich muss in jedes Carsharing-Fahrzeug eine Telematiklösung einbauen. Das sind A, Kosten und B, verhindert es, dass ich große Flotten nutze, wo ich entscheiden kann, willst du das Auto mieten, willst du vielleicht ein Abo nehmen oder willst du es als Carsharing benutzen? Das ist eigentlich die ideale Nutzungsform. Eine Flotte, wo der Kunde entscheiden kann, was er möchte. Also mal extrem gesagt, der steigt ins Auto ein und sagt, statt jetzt 10 Minuten von A nach B zu fahren, das Auto ist eigentlich ganz schön, das behalte ich gleich im Abo und fahre 3 Monate damit nach Hause. Wenn ich diesen Zustand erreicht habe, dann glauben wir, dass ich dann das Carsharing auch profitabel anbieten kann, also auch Free-Floating Carsharing. Und das ist noch 1 bis 1,5 Jahre in der Zukunft. Wir glauben, dass wir dann dafür aufgestellt sind, da dann auch at scale. At scale heißt immer in 10, 20, 30 Städten, nicht überall auf der Welt. In Wolfsburg Carsharing wird es wahrscheinlich schwieriger als in Berlin oder in Paris hinzustellen. Also wir glauben, dass es eine gute Entscheidung war, dass wir aber die wesentlichen Assets behalten haben und auch einen guten Kooperationspartner mit Miles gefunden haben nach vorne raus.
Ja, wir haben mit Miles auch vor kurzem einen Podcast dazu gemacht. Ich glaube, da sehe ich wahrscheinlich auch eine intelligente Lösung, ist, an jemanden zu geben, der vielleicht als kleines Startup noch etwas mehr Möglichkeiten hat, ich sag mal, betriebswirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten. Aber du hast gerade das große Plattformthema schon erwähnt, Europcar. Auch hier gibt es ja eine interessante und spannende Historie, VW und Europcar, denn Europcar gehörte schon mal VW. Ja. Ist dann, ich glaube, es war Anfang der 2000er, also Mitte der Jahrzehnte verkauft worden und ist jetzt wieder zurück im VW-Konzern. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was waren die Hauptbeweggründe, jetzt einzusteigen in Europcar? Ich glaube, ein paar Fährten hast du gerade schon gelegt mit dem Gesamtfuhrpark. Aber dass man versteht, was ist eigentlich Europcar für euch? Was sind die Prioritäten jetzt gerade in Europcar? Und was natürlich am spannendsten ist, was wird aus Europcar eigentlich? Also wie muss man sich vorstellen, wie Europcar, wenn es dann mal so funktioniert, wie ihr es haben wollt, im Konzern eigentlich Wirkung entfaltet?
Also ich glaube, in der Diskussion, die wir geführt haben zum Thema, wie kann ich Mobilität at Scale anbieten? Und Mobilität at Scale heißt ja letztendlich, dass ich, und das ist eben der fundamentale Unterschied zum Beispiel zu einem Leasingprodukt, dass ich einem Kunden ja wirklich ein Auto on Demand anbiete, oder auch andere Produkte. Und da muss man sagen, dazu gibt es ganz fundamentale Themen, wie ich muss eine große Flotte managen können. Ich muss Locations an strategischen Orten haben, wie zum Beispiel Flughäfen und Bahnhöfen. Und ich muss damit umgehen, dass Autos ein- und ausgeflottet werden. Das gilt übrigens selbst für ein autonomes Auto. Auch das muss gewaschen und geputzt werden und kann sich zwar selbst irgendwo hinfahren, aber bestimmte Elemente bleiben. Und wenn man sich dann die Mobilitätsgesellschaft anguckt, gibt es faktisch eigentlich nur eine Sorte von Mobilitätsanbietern, die strukturell Geld verdient. Und das sind Autovermieter, die guten alten langweiligen Autovermieter. Weil die ganz wesentlichen Elemente, davon sind wir überzeugt, für eine noch nicht autonome, aber auch für eine autonome Zukunft haben und aus einer großen Flotte sehr gut Mobilitätsbedürfnisse managen können. Deshalb haben wir gesagt, ein Autovermieter ist eigentlich eine ideale Ergänzung, wenn ich es zu einer Leasinggesellschaft dazu tue. Wir hatten das ja schon im Kleinen, aber nie at scale, weil ich eben die strategischen Locations auch nicht wirklich selber gründen kann. Ich muss sie kaufen. Das ist eine Gesellschaft, die sich zwischen 5 und 6 großen Anbietern aufteilt. So heißt, wir glauben, mal verkürzt gesagt, ein Rental-Car-Anbieter ist heute der strukturell beste Grundlage für einen Mobilitätsanbieter nach vorne raus. Insbesondere, wenn ich es mit einem Leasing und einer Bank verbinde. Was ist Europcar in der Zukunft? Ich meine, wenn wir mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft gucken, haben wir nicht Europcar gekauft, weil wir einen Autovermieter haben wollen, sondern weil wir glauben, dass es uns in der Kombination aus Flottenmanagement und Locations jemanden gibt, der sehr, sehr große Flotten managen kann. Und wenn ich mal Mobilität in 8, 9 Jahren autonom denke, haben wir im Prinzip für alle Fahrzeuge oder wer immer der Mobilitätsanbieter ist und der Kunde nutzt sie. Und da glauben wir, ist ein Rentalcar eine super Grundlage dafür. Vielleicht ergänzend, weil ich sage das immer dazu, wir haben uns ja bewusst entschieden, nicht als Volkswagen alleine Europcar zu kaufen, sondern zumindest für die nächsten paar Jahre gemeinsam mit 2 Partnern, weil wir ganz bewusst als Konzern wissen, dass wir nicht immer der beste Owner sind für ein schnelles, agiles Geschäftsmodell, sodass wir Europcar gemeinsam mit einem Private Equity Partner und der Firma PON, die führend ist im Mobilitätsumfeld, voranentwickeln wollen, um es dann vielleicht in 3, 4 Jahren gesamthaft zu übernehmen. So, und last but not least, natürlich bringt Europcar eine starke Marke mit. Ja, Europcar ist eine europaweit bekannte Marke, ist nach wie vor der Marktführer. Auch das darf man nicht vergessen, dass eine übergreifende Mobilitätsmarke neben unseren sehr, sehr starken Automarken ein absolutes Asset ist.
Vielleicht noch eine ergänzende Frage. Du hast gerade erwähnt, dass ihr mit 2 Partnern reingegangen seid. Ich glaube, Private Equity ist klar. Das ist, ich sag mal, auch eine Investmentlogik, die wahrscheinlich helfen wird, die Zehenspitzen immer im Wasser zu halten und darauf zu achten, dass man jetzt nicht zu fett wird. Zu überstrukturiert wird. Ich fand interessant, dass ihr PON mitgenommen habt. Aus meiner Erfahrung ist PON einer der agilsten Importeure, die es gibt für alles Mögliche, natürlich auch für VW. Was ist der Bereich von PON, der euch am meisten gereizt hat? Weil PON hat in Holland bereits auch größere Mobilitätsaktivitäten, auch jenseits des Autos. Ne? Die machen ja nicht nur Autogeschäft, sondern die haben auch viele Mobilitätspakete in Holland bereits laufen, die mit ÖPNV verbunden sind, mit allen möglichen Themen. Ist das etwas, das euch daran gereizt hat, dieses Wissen mit reinzubringen in die Europcar-Plattform?
Ja, absolut. Also ich glaube, die Motivation, PON mit reinzunehmen, waren wahrscheinlich 3 Aspekte. Den ersten hast du eben schon genannt, ich habe ihn auch schon angedeutet, ist immer gut, wenn man als Konzern einen hat, der ein bisschen schneller und ein bisschen agiler läuft und einen auch ab und zu mal ein bisschen piekst und sagt, Mensch, lass uns das nicht überstrukturieren, lass uns mal was ausprobieren. Punkt 2, wir haben mit PON nicht nur Volkswagen, sondern auch wir als ZFS eine jahrzehntelange Geschäftsbeziehung. Wir besitzen zusammen Green Wheels als Carsharer, wir haben ein gemeinsames Joint Venture in Holland. Die Firma Shuttle, die auch ÖPNV anbietet, ist auch ein gemeinsames Joint Venture. Das heißt, da gibt es eine sehr hohe Vertrauensbasis. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wenn man so eine Zukunft der Mobilität baut, ist es immer eine Sache, sie als Volkswagen-Konzern at scale in einem komplizierten Land wie Deutschland oder woanders hinzustellen, wo ganz viele Stakeholder mitreden. Oder man hat einen Partner und sagt, lass uns doch mal zum Beispiel in Holland oder in einem der Benelux-Märkte zeigen, was geht. Und da sind wir schon überzeugt, dass ein Partner wie PON also in der Umsetzungsgeschwindigkeit, um auch mal einen ersten Piloten hinzustellen, massiv hilft. Wir können gut at scale, wir können meistens nicht so gut schnell.
Ja, nee, das ist liegt in der natürlichen Größe auch gegeben, genau. Dass Entscheidungswege schwierig sind. Also vielleicht simpel ausgedrückt, Endvision, Endplan ist, es gibt irgendwann eine Europcar-App, sag ich mal, in der ich letztlich Mobilitätsprodukte, sei es Autos, vielleicht auch andere Mobilitätsprodukte, buchen kann von einer kurzen Fristigkeit, ne, Minutenabrechnung bis hin zu einer längeren Fristigkeit, sagen wir mal Abo 6, 7 Monate oder sowas, ich sagen kann. Ich habe und damit letztlich natürlich auch eine Möglichkeit habe, einen Fuhrparkbestand ist immer viel effizienter in der Summe zu nutzen, als wir es heute vielleicht mit einem einzelnen Pkw pro Haushalt tun. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Vielleicht nur ergänzend, die genauso eine App wird es geben, gibt es auch schon in Pilotform, zum Beispiel in Wien. Ja, das sind ja die ersten Schritte. Natürlich wird es dann diese App in vielleicht etwas unterschiedlicher Ausprägung auf der gleichen Plattform auch in einer Audi-Form geben, ne, in einer Volkswagen-Form, vielleicht auch in einer Porsche-Form. Das heißt, wir wollen schon die Kraft der Marken nutzen, um bestimmte Angebote dann auch markenspezifisch ausspielen für die Kunden, die das dann wollen. Aber sonst hast du es genau richtig beschrieben.
Wir hatten ein Gespräch mit Sascha Meyer von Moja. Der läuft ja auch bei dir jetzt rein. Das war auch interessant, dass eben halt auch Moja bei euch irgendwie, ich sag mal, angeboten wird oder angeboten werden soll. Moja ist ja vielleicht eines der interessantesten Projekte, muss man sagen, europaweit, unabhängig von, also nicht nur VW-weit, sondern auch von allen Herstellern, dieses Ride-Pooling, also dass mehrere Menschen einen Lift eigentlich zusammen nutzen, auf eine sehr eigenständige Art und Weise. Sehr erfolgreich vor Kunde. Das ist in Hamburg, muss man sagen, eines der beliebtesten Nicht-ÖPNV-Verkehrsmittel von geteilter Mobilität, schon seit vielen Jahren. Diese gelben Busse gehören zum Stadtbild dazu. Wie passt Moja in so eine Bildvision von einer Europcar-App oder wie immer ihr sie benennt rein? Und vielleicht auch die nächste Frage, die immer wieder hochkommt. Was ändert sich eigentlich durch autonomes Fahren an dieser gesamten Achse Mobilitätsplattform? Ist das wirklich ein großer Hebel, ich sag mal, Richtung Effizienz aus Plattformsicht?
Also erst vielleicht vorweggeschickt, wir haben uns ja in der Mobilität so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Die Kollegen von den Nutzfahrzeugen aus Hannover führen das Thema autonom führend und wir führen sozusagen das Thema Mobilität vor Kunde inklusive der Technologie, die dazugehört. Und Mojas Kernaufgabe im Moment ist ja, ich sag mal, auch eine Vorbereitung für das autonome Ride-Pooling zu machen. Ne? Denn das ist schon der Glaube, dass wenn autonome Features da sind, wird das Thema Ride-Pooling a profitabel, b dann nochmal attraktiver für den Kunden. Das will ich vorwegschicken, ist der Kollege Meyer oder der Kollege Sänger noch wesentlich geeigneter, über Moja zu sprechen. Trotzdem, aus unserer Sicht sind wir absolut überzeugt, dass Ride-Pooling gerade für Mobilität in Großstädten wichtig ist, auch für die letzte Meile, auch als Angebot sieht man ja bei Moja in Hamburg. Und dass wir natürlich dann in eine Mobilitäts-App sowas wie Moja immer einbinden würden. Jetzt wird Moja nie in allen Städten sein, aber Moja kann ja aus eigener Kraft expandieren und hat ja auch eine extrem interessante Technologie, weil sie eben ermöglichen, Ride-Pooling den Algorithmus bereitzustellen, vielleicht auch für Städte, so ein Ride-Pooling anzubieten. Aber im Moment ist Moja natürlich ganz klar fokussiert auf die Frage, wie bereite ich autonomes Ride-Pooling vor, weil ich es nur dann wirklich strukturell profitabel betreiben kann. Aber wenn man sich gerade europäische Städte anguckt, ist das Thema Pooling neben dem Thema Ride-Hailing eigentlich aus, sagen wir, Verkehrsflussführung vorteilhafter, weil ich wesentlich mehr Menschen in einem Auto habe. Zu deiner zweiten Frage, autonom. Ich glaube, autonom wird in diesen modernen Themen, also Ride-Pooling, Carsharing, Game-Changer werden. Ich nehme mal das Thema Carsharing als Beispiel. Eine der Hauptkostenpunkte im Carsharing heute, eine der Hauptprobleme ist das Zurückführen der Autos in die Ballungsgebiete. Wenn ich in Berlin bin und alle fahren aus dem S-Bahn-Ring raus oder in Frankfurt, muss ich Menschen haben, die sie wieder reinfahren, die Autos, damit sie da sind, wo der Kunde sie wieder haben möchte. Wenn ich das automatisieren kann, also allein diesen Prozess, habe ich einen wesentlichen Kostenaspekt rausgenommen und ich habe deutlich mehr Verfügbarkeit für den Kunden. Ich kann sogar mir vorstellen, dass ein Kunde, wenn ich noch in einem halbautonomen Szenario bin, zwar irgendwo hinfährt, das Auto aber die letzte Meile dann wieder zurück an seinen Parkplatz fährt, sodass der Kunde sich darum nicht kümmern muss. Deshalb glauben wir, das ist der erste Schritt. Bis es vollautonomes Fahrzeuge gibt, bei 100% Verfügbarkeit, bei jedem Nieselwetter in St. Gallen oder in Hamburg, das ist sicherlich noch viele, viele Jahre in der Zukunft. Deshalb glaube ich, der Gamechanger im ersten Schritt werden diese letzte Meile Operations sein. Fahren zum Parkplatz, in der Logistik die Frage, muss der Fahrer noch sein Auto abholen oder kommt es gleich dahin, wo der Fahrer dann die Pakete ausliefert? Das ist aus unserer Sicht der erste Schritt. Und der wird wesentlich sein, weil der wesentliche Kostenaspekte rausnimmt.
Vielleicht ein interessanter Aspekt, den wir mitbekommen haben aus allen Initiativen, die wir in St. Gallen machen, also aus allen unseren Kooperationsprojekten, aber auch aus dem Netzwerk heraus. Wir stellen immer wieder fest, dass der ursprüngliche Weg, dass jedes Unternehmen seine Mobilitätsplattform aufbaut, seinen Weg sucht, eigentlich neben allen anderen zurzeit scheitert, grandios. Also entweder an der Betriebswirtschaft oder an der Effizienz oder an der Politik oder an der sozialen Akzeptanz, siehe jetzt Paris. Ne? Also jeder macht es für sich, irgendwann knattert das Geschäftsmodell oder geht zu Boden. Das haben wir jetzt aus dem Gespräch mit Moja eigentlich einen interessanten Aspekt mitgenommen, dass Moja sich immer stärker integriert, ich sag mal, ins ÖPNV-Wesen. Also immer stärker in die Zusammenarbeit geht mit dem ÖPNV, also sich nicht immer neben den ÖPNV setzt und eigentlich in Kooperation mit dem ÖPNV Gesamteffizienz sucht. Ist das etwas, was euch auch für Europcar beschäftigt, gerade im Bereich Carsharing, im Bereich Autofahren in großen Städten? Und wie geht ihr das von VW strategisch an?
Also natürlich ist es, glaube ich, völlig richtig, dass eine integrierte Mobilität in jeder Großstadt muss eine Buchbarkeit des ÖPNV beinhalten. Ne? Und dann muss man auch nüchtern sein. Da gibt es ja auch, kann es ja auch die Möglichkeit geben, dass der ÖPNV eine App zur Verfügung stellt. Ich nehme mal Yebi in Berlin, weil ich Berlin ganz gut kenne. Und darüber buche ich Angebote privater Anbieter. Ne? Das sind wir nicht die führende App, sondern wir integrieren uns in eine solche App. Oder eben andersrum. Ne? Wenn ein Audi-Kunde sagt, ich bewege mich sonst eigentlich in meinem Audi-Ökosystem, ich möchte aber auch ÖPNV buchen, muss man diese Möglichkeit bereitstellen, weil ja auch Firmenkunden in Zukunft Mobilitätsbudgets bereitstellen wollen für ihre Mitarbeiter. Ne? Und darüber muss man es abrechnen. Das haben wir mit Shuttle in Holland schon live, du hast es vorhin erwähnt. Es ist gerade in Deutschland, in anderen Ländern sehr kompliziert, weil die Zahlungssysteme, die dezentralen, sind natürlich in jeder Stadt anders. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist eine der größten Kundennutzen und gleichzeitig eine der größten Hürden, sie zu überwinden. Die Integration mit ÖPNV hinzukriegen. Aber perspektivisch muss man da natürlich hin. Und ich glaube, und wie gesagt, auch auf beide Seiten, auch der ÖPNV kann ja, wenn er eine gute App vor Kunde liefert, durchaus auch die führende App sein. Das ist auch okay, weil es wird am Ende in der Stadt nicht 100 Anbieter von Mobilität geben, sondern es muss ein integriertes Angebot geben. Ich glaube, Unsere Möglichkeit ist das, über Scale, über auch verschiedene Städte anzubieten und dann der jeweiligen Stadt ein integriertes Angebot zu geben, ne, weil wir eben mit der gleichen Plattform Paris, Stockholm, Berlin oder Hamburg bespielen können und dann eben ÖPNV individuell einbinden müssen.
Wir kommen, glaube ich, so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Du hast gerade Shuttle erwähnt. Wir werden im nächsten Jahr von uns, vom Institut für Mobilität, auch hier mit unserem Future Mobility Lab, das Thema Corporate Mobility uns in den Fokus nehmen. Das ist ein großer, muss man sagen, Marktwunsch. Wir merken, da gibt es extrem viel Nachfrage und auch Interesse dran, aber auch aus dem Konsortium, also unseren Städten, unseren Unternehmen, die sich bei uns, ich sag mal, interessieren und engagieren, großes Interesse, dieses Corporate Mobility Thema einfach mal systematisch zu durchleuchten und auch systematisch in Angriff zu nehmen. Shuttle macht Mobilität auch jenseits des Autos. Ist das für euch eigentlich als Gedanke, als, ich sag mal, ursprünglich Absatzfinanzierung eines Autokonzerns eigentlich ein Gedanke, der scary ist? Oder sagt ihr, nee, das ist Teil unserer Zukunft und auch dafür müssen wir uns aufschließen und da müssen wir uns daran beteiligen, dass sowas funktionieren kann? Also Corporate Mobility eben halt auch mal ohne Auto.
Also erstmal, glaube ich, gibt es gar keinen diesen ständigen Spagat. Habe ich jetzt ein Auto oder nutze ich ÖPNV? Den gibt es ja faktisch nicht. Den gibt es ja auch heute schon nicht. Ne? Es gibt auch viele Menschen in der Stadt, die haben ein Fahrzeug, benutzen aber natürlich trotzdem, also wenn ich in Berlin bin, fahre ich natürlich mit der S-Bahn oder der U-Bahn, wenn ich mich in der Stadt bewege, weil es viel sinnvoller ist. Das heißt, das vielleicht mal vorweggeschickt. Ich glaube, für unsere Firmenkunden absolut müssen wir Mobilitätsbudgets zur Verfügung stellen. Und dafür müssen wir auch die Fähigkeit haben, in einem Mobilitätsbudget abzuwickeln. Heißt konkret, wenn der, selbst wenn der Mechaniker mit seinem Fahrzeug, weil er vielleicht irgendwas dabei hat, von A nach B fährt, danach aber aus irgendwelchen Gründen mit der S-Bahn fährt, will er vielleicht sagen, das ist eine dienstliche Abrechnung, drückt auf den Knopf und das geht auf die gleiche dienstliche Verbuchung und wird gegen sein Mobilitätsbudget gebucht. Ja, also deshalb, nein, das ist überhaupt nicht scary, im Gegenteil, das ist ein Kundenwunsch, dem müssen wir entgegenkommen. Wir sehen auch keinen Widerspruch zum Fahrzeug, im Gegenteil, ich glaube, die Mobilitätsanbieter werden erfolgreich sein, noch weiter Fahrzeuge veräußern, gerade an Firmenkunden und Privatkunden, die ihm ein integriertes Angebot geben. Deshalb muss man sich dem stellen.
Christian, eine abschließende Frage, bevor wir sozusagen in die letzte Runde gehen mit den drei Fragen, die immer am Ende zu beantworten sind. Eine Frage zu VW bei uns am Institut für Mobilität. Ihr engagiert euch als Konsortialpartner bei uns am Institut für Mobilität. Ganz kurz sagen, weshalb ihr das tut, weshalb ihr euch in diesem Konsortium mit Städten, mit auch zum Teil, ich sag mal, Mobilitätswettbewerbern, mit dem ÖPNV zusammen einen Tisch setzt. Was ist da der Hintergrund? Weshalb macht ihr das?
Also ich glaube, ein allgemeiner Grund und dann vielleicht nochmal ein spezifischer. Also allgemein ist es immer gut, von anderen Partnern zu lernen und da durchaus mal auch in den kontroversen Dialog zu gehen. Es gibt ja unterschiedliche Wege zum Ziel. Es gibt auch unterschiedliche Sichten, wie sich Mobilität entwickelt, nicht nur politisch, auch zwischen den wirtschaftlichen Akteuren. Deshalb ist, glaube ich, der Dialog mit verschiedenen Parteien, weil wir ja alle sozusagen um die Lösung ringen, ne? Extrem hilfreich und hilft uns auch, wir werden nicht alles richtig machen. Ne? Das heißt, die Frage ist, was für Input kriegen wir, wo können wir was ausprobieren, wo sind wir vielleicht auf dem Holzweg. Was ich besonders spannend finde an eurem Ansatz ist, glaube ich, dieses Thema Consumer Behavior, ne? Und wie verändere ich Consumer Behavior, also wie verändert er sich selbst, aber wie, ich glaube, du nennst das Nudging, ne? Also wie gehe ich eigentlich damit um, einen Kunden, ist ja ganz natürlich aus einer gewissen Trägheit, vielleicht in eine neue Mobilitätsform zu bekommen. Und ich glaube, das durchaus auch mal akademisch und systematisch zu beleuchten, ist für uns interessant, weil so viel Endkundenkontakt, wie auch immer wir haben, da sind wir natürlich manchmal noch zu weit weg von. Das ist, glaube ich, ein ganz spezifischer Punkt, der uns sehr interessiert.
Christian, kommen wir zum Abschluss des Gesprächs. Stell dir drei Fragen. Wenn du Lust hast, gerne, kannst du sie kurz beantworten. Das sind diese berühmten Wenn-Dann-Fragen. Also fangen wir mit dem ersten an. Wenn Carsharing kostendeckend betrieben werden soll, dann?
Dann müssen Autos voll vernetzt sein und völlig digital offen und schließbar sein und wahrscheinlich auch halbautonom von einem Ort zum anderen fahren können, zumindest die letzte Meile.
Wenn eine emissionsarme Mobilität der Zukunft Realität werden soll, dann?
Dann müssen wir alle Fahrzeuge von Verbrennern auf batterieelektrische Fahrzeuge umrüsten und die Nutzung des Assets Auto deutlich optimieren. Also wir brauchen weniger Autos, die mehr genutzt werden.
Wenn Kundinnen und Kunden sich auf ein spezifisches zukünftiges Mobilitätsprodukt freuen können, also von euch, dann?
Dann können sie Mobilität von einer Minute bis zu 10 Jahren flexibel über eine App buchen und idealerweise im Traumzustand auch eine Vernetzung zum ÖPNV bereitgestellt bekommen.
Das ist eine sehr schöne Perspektive. Lieber Christian, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch
viel Erfolg,
das im Markt, aber natürlich auch in der Realisierung eurer Vision.
Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, Jürgen. Vielen Dank.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann.